Ja, hallo und herzlich willkommen, grüß Gott, beim Eine Welt Report aus München. Mein Name ist Heinz Schulze, ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum und ich freue mich ganz doll, dass heute die Marianne Schneider-Ortmann vom Verein Aktiv für Afrika heute mein Gast ist und sie hat sehr, sehr viel zu erzählen, also dranbleiben. Herzlich willkommen.
Danke. Akwaba, so wird man begrüßt in Ghana.
Gut, das heißt schon, dass ihr in Ghana aktiv seid, aber vorher habe ich noch zwei Anliegen, die muss ich einfach loswerden, weil einfach total sauer und frustriert bin über die ganze Situation, wie man mit Menschen, mit Flüchtlingen im Moment in Europa umgeht und angesichts auch der ganzen 1000 Toten, also ich denke in Ghana wäre das schnell ein ganzes Dorf, was da auf einem Schiff zusammengefercht wurde und dann untergeht, wie viele Chancen, wie viele Hoffnungen gehen da, sind da verloren gegangen. Und ich denke, später werden wir dazu kommen, auch dass es ja nicht nur darum geht, die Schlepper zu vernichten, wie einige sagen, sondern ich denke, dass auch ein Anliegen ist von Verein Aktiv für Afrika, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen gar nicht flüchten müssen, aber wir müssen, denke ich, aufpassen, dass wir nicht in die Ecke von komischen Politikern auch damit gesteckt werden, weil die auch im Moment sowas erzählen. Also das wäre eins. Und dann kann ich schon gar nicht mehr hören, wenn dann hier gesagt wird, das können wir uns nicht leisten. Also ich denke, der unselige G7-Aufwand und G7-Treffen in El Mau kostet sicher mehr als die Rettung von Menschen in einem ganzen Jahr. Das Zweite, was erfreulicher ist, wo wir auch als Nord-Süd-Forum beteiligt waren, war jetzt diese große Demonstration deutschlandweit und natürlich auch in München gegen das TTIP, also Freihandelsabkommen Europa mit den USA. Und ich denke, das passt auch in die Sendung, weil sowas natürlich auch Auswirkungen hat auf Kleinunternehmen, auf Bauern, auch am Beispiel dann Afrika, weil da auch, denke ich, sehr viel dann kaputt gemacht wird für diese Menschen und sehr viel gemacht wird für die Konzerne, dass sie noch mehr Gewinne machen können und das als Vorinformation praktisch. Aber jetzt geht's dann los. Marianne, fangen wir an. Verein Aktiv für Afrika. Wer seid ihr? Erzähl mal ein bisschen von eurem Verein.
Ja, wir sind ein Verein mit Sitz in Fürstenfeldbruck und haben gerade unser 7-jähriges Bestehen gefeiert.
Das verflixte 7. Jahr?
Das verflixte 7. Jahr. 7 Jahre sind erfolgreich gewesen und wir gehen einfach davon aus, dass auch die nächsten Jahre für uns erfolgreich sein werden.
Kannst du noch ein bisschen über den Verein berichten?
Wir sind ein kleiner Verein, das heißt, wir haben 25 Mitglieder. Davon sind ungefähr 10 Mitglieder im Raum Fürstenfeldbruck und die anderen verteilen sich über die Republik. Zusätzlich haben wir auch noch jemanden, der sitzt in der Schweiz. Unser Ziel ist es, den Menschen insbesondere in ländlichen Regionen zu unterstützen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Ländliche Region, und da musst du noch mal ein bisschen erzählen, wo engagiert ihr euch? Haben wir schon gehört.
Wir sind in Ghana, sind in einem Dorf in Ghana in der östlichen Region, unweit des Volta. Und die Menschen leben in erster Linie von ihren Farmen, das heißt also, sie sind Farmer. Und versorgen sich selbst.
Das heißt, in der östlichen Region, irgendwie habe ich im Kopf, dass bis zum Ersten Weltkrieg gehörte das, glaube ich, noch zu Deutsch-Togo.
Dieser Teil, ja, ungefähr. Das heißt, die Grenze, die ehemalige Grenze verläuft noch etwas weiter östlich. Aber wir sind auch schon gefragt worden, ob wir nicht in Deutschland etwas unternehmen könnten, dass diese Region wieder zu Togo gehört. Ich denke, wir können viel machen, aber da werden wir wahrscheinlich keinen Einfluss drauf nehmen können. Nein, aber es ist so, die Menschen, die Grenze ist einfach willkürlich gezogen und die Menschen tun sich zum Teil schwer damit, nun in Ghana zu leben.
Was wir auch noch klären müssen, ist ja nicht so ganz um die Ecke. Wie kommt man dahin, wo ihr euch engagiert?
Wie kommt man dahin? Ja, als wir beschlossen haben in 2008, nun nicht mehr nur zu sagen, man müsste, man könnte, man sollte, sondern gesagt haben, jetzt starten wir, habe ich recherchiert, mir unterschiedliche Projekte angesehen, natürlich im Internet, und war der Meinung, ich will das vor Ort sehen. Bin nach Ghana geflogen mit einer Bekannten, habe ich mich dann auf den Weg gemacht und wir haben uns die Projekte angesehen. Und so sind wir durchs Land gereist und auf meine Frage, was sie denn konkret mit dem Geld, was wir zur Verfügung hätten, machen wollten, habe ich unbefriedigende Antworten bekommen, sodass ich gedacht habe, nee, das reicht nicht. Ich will ganz genau wissen, was passiert. Und so haben wir dann auch schon auf dieser Reise ansatzweise beschlossen, uns selber ein Projekt zu suchen. Und wie das so ist, manchmal fällt einem dann wirklich ein Projekt in den Schoß und so war es. Wir haben ein Dorf besucht, sind mit dem Chief oder Häuptling ins Gespräch gekommen und die Drähte haben einfach gestimmt. Mhm. Und ich habe mich getraut, ihn zu fragen, ob er denn mal Zeit hätte für ein Gespräch. Das hatte er und naiv, wie ich halt war, dachte ich, wir haben so ein Vier-Augen- oder Sechs-Augen-Gespräch. Nein, der gesamte Ältestenrat, also Gemeindevorstand, war aufgereiht und fragte mich, was ich denn nun hier will.
Und dann?
Da war ich schon sehr überrascht. Mein Englisch war zu der Zeit noch nicht ganz so gut. Jedenfalls habe ich die Situation irgendwie gehandelt, erklärt, weshalb ich unterwegs bin und dann gefragt, was Sie brauchen, um Ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Und so sind wir miteinander ins Gespräch gekommen und daraus hat sich dann das Wasserprojekt ergeben.
Da gucken wir gleich nochmal genauer. Aber wir wissen jetzt immer noch nicht, also man kommt in der Hauptstadt an und dann...
Ja, es gibt Flüge von Deutschland nach Accra. Das funktioniert hervorragend. Und in Accra kommt man üblicherweise erst abends an, sodass es notwendig ist, auch in der Stadt zu übernachten. Denn unterwegs zu sein bei Dunkelheit auf den ghanaischen Straßen ist einfach nur gefährlich. So sind wir dann am nächsten Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt mit Minibussen oder aber auch mit Überlandbussen unterwegs gewesen. Es ist spannend, es gibt immer Hautkontakt, die Busse sind rappelvoll, man sitzt wirklich Oberschenkel an Oberschenkel und bekommt so den ersten Eindruck vom Leben auch in Ghana.
Und das Dorf, wo ihr euch engagiert, heißt
Das Nudu. Dorf heißt Nudu und hat ungefähr 3000 Einwohner. So genau weiß man das nicht, weil natürlich diese Bevölkerungszahl sich auch immer wieder verändert. Und es wird auch nicht so viel Wert darauf gelegt, diese Statistiken zu führen. So grobe Richtung 3000 Einwohner.
Heute mit Marianne Schneider-Ortmann vom Verein Aktiv für Afrika. Wir haben also gehört, dass sich der Verein in Ghana und dort im Dorf Nudu engagiert. Und jetzt ein bisschen kann man sich, es ist immer schwer, sich vorzustellen, wie das Leben so in einem Dorf ist mit knapp 3000 Leuten.
Ja, das ist sicherlich schwer vorstellbar für uns. Aber ich will, oder ich versuche einfach mal etwas zu beschreiben, wie so das Leben abläuft. Als wir gestartet sind vor 7 Jahren in 2008, gab es in diesem Dorf für 3000 Menschen 3 Wasserstellen. Das heißt, morgens gehen die Kinder Wasser holen. Das ist Aufgabe der Kinder. Das heißt, sie haben zunächst einmal ihre Kanister voll zu pumpen, mit Handpumpen. Das ist anstrengend. Anschließend tragen sie die Kanister auf dem Kopf zu den Häusern, Hütten. Manchmal sind die Wege recht holprig und natürlich auch lang, sodass ein Teil des Wassers unterwegs einfach verschüttet wird. Das bedeutet, dass sie ein zweites Mal gehen müssen. Das wiederum hat zur Folge, dass sie schon müde sind, wenn sie dann anschließend in die Schule gehen und in der ersten Stunde häufig einfach nur schlafen. Das können wir natürlich nicht immer verhindern, weil es unter Umständen auch andere Gründe hat. Aber jetzt durch unser Projekt bestehen im Dorf 25 Zapfsäulen und die Kinder brauchen einfach nur noch den Hahn aufdrehen und können ihre Kanister mit Wasser füllen. Gut, sie tragen sie immer noch auf dem Kopf zu ihren Häusern und Hütten, aber die Wege sind wesentlich verkürzt, sodass es insgesamt dieses Wasserholen weniger anstrengend ist. Und was ganz wichtig ist, es steht immer zur Verfügung, insbesondere auch in der Trockenzeit. Und die hatten wir jetzt im Frühjahr, sprich Januar bis März.
Und ein bisschen vom Dorfleben. Wovon leben die Menschen?
Die Menschen haben ihre Farmen und man kann so viel Farmland vom Häuptling bekommen, wie man bewirtschaften kann. Das heißt, die Männer gehen morgens ganz früh, meistens so gegen 5 Uhr auf die Farm, arbeiten ungefähr bis 10 Uhr, weil es danach so heiß ist, dass es einfach nicht mehr möglich ist. Von den Erträgen, von den Ernten leben sie. Wenn die Ernte gut ist, haben sie bis zur nächsten Ernte zu essen.
Ja.
Und wenn sie schlecht ist, dann hungert die Bevölkerung. Wir haben das mal erlebt, ein Nachbarkind, ein kleines Kind, hat fast durchgängig geweint. Wir sind hingegangen, haben gefragt, was ist los, ist es krank, was ist passiert, können wir was tun? Die Antwort der Mutter war, es ist alles in Ordnung, das Kind hat nur Hunger. Also die Versorgungssituation ist in manchen Jahren extrem problematisch.
Möchte ich noch mal nachfragen, wenn du sagst, die Leute bekommen vom Häuptling das Land. Kaufen sie es? Pachten sie es? Oder
pachten es. Sie pachten es, ja. Und liefern dann einen Teil des Ertrages der Ernten an den Häuptling, der wiederum auch die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass alle Menschen im Dorf zu essen haben. Das heißt, er gibt es dann an, in Klammern, Bedürftige weiter.
Das ist also sein Job.
Das heißt, sein Job.
Das ist nicht eine Aneignung von Geld, sondern er muss es in großen Teilen oder je nachdem, wie er drauf ist, dann weitergeben.
Er gibt es weiter. Mhm. Ja, wir haben in unserem Dorf wirklich Glück gehabt, möchte ich mal sagen, mit dem Häuptling. Er ist daran sehr interessiert, sein Dorf weiterzubringen, mit dafür zu sorgen, dass die Lebensbedingungen sich verbessern, dass junge Leute Perspektiven haben, damit sie möglichst im Dorf bleiben und nicht abwandern in die Städte. Und das ist seine Zielsetzung. Und es ist für ihn nicht wichtig, für sich etwas abzuzweigen. Natürlich, dadurch, dass wir aktiv sind gemeinsam, ist sein Stand auch bei den anderen Häuptlingen angewachsen. Das heißt, er hat ein optimales Standing, weil er wirklich sein Dorf weiter vorangebracht hat.
Und nochmal in der Struktur, also der Häuptling, vorher hat es gesagt, mit dem Ältestenrat, das ist so die wichtige Instanz. Und wenn Sachen anstehen, ist dann Dorfversammlung angesagt oder macht der Häuptling das in seinem Kämmerli oder wie geht das?
Wir haben das am praktischen Beispiel erlebt. Das heißt, als wir unser Konzept vorgelegt haben, wie die Wasserversorgung sein könnte, haben wir das dem, in Klammern, hier würde man sagen, Gemeinderat vorgetragen, einschließlich Häuptling. Und sie haben Fragen gestellt, Verständnisfragen, Ergänzungen und. Und am Ende der Runde haben sie gesagt, danke für die Informationen, ihr bekommt in 3 Tagen Nachricht da über unsere Entscheidung. Wir waren schon ganz schön irritiert, aber in diesen 3 Tagen ist der Abstimmungsprozess im Dorf gelaufen. Mhm. Und nach dieser Zeit war es klar, so machen wir das. Die Arbeitsgruppen waren eingeteilt und wir konnten starten und es gab keine Diskussion mehr zwischendurch. Mhm. Also ein ganz demokratischer Prozess.
So direkte Demokratie und nicht, warten wir mal, dann sehen wir schon, sondern...
Nee, wirklich demokratisch. Wir waren überrascht.
Ja. Dann, denke ich, holen wir noch mal ein bisschen größer aus. Also Nudo ist ein Teil von Ghana und kannst du ein bisschen für uns sagen, wie so ein bisschen die politische Situation dann in Ghana ist?
Ghana ist aus unserer Sicht ein sehr stabiles Land, ist seit 1957 unabhängig, war eins der ersten Länder mit, welches in die Unabhängigkeit entlassen wurde, war vorher von den Engländern in Klammern besetzt und ist seit 25 Jahren keinen Bürgerkrieg, ist ein demokratisches Land mit all den Problemen, die es eben halt auch in Demokratien gibt. Ja, das so vielleicht immer wieder ist die Frage, wie sicher, wie unsicher ist Ghana. Wir sind nun seit vielen Jahren auch immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und haben bis heute keine Bedrohung erlebt. Klar gibt es in den Großstädten, in Accra oder Kumasi, auch Überfälle, aber Gewalt ist eher kein Thema. Es sind die üblichen Taschendiebe unterwegs, die in jeder Großstadt weltweit zu finden sind.
Klar. Frage ich einfach nochmal nach, damit wir es auch gefragt haben, weil viele Leute ja so einen Schrecken gekriegt hat, dass also die ganze Ecke von Afrika nur noch eine Pandemie ist. Wie ist es dann Ebola und Ghana? Wie sieht es da aus?
In Ghana gibt es kein Ebola. Ghana wird genutzt als logistisches Zentrum, um Hilfsgüter in die anderen Länder zu bringen. Insofern kommt natürlich der Begriff Ghana auch immer mal wieder in der Presse vor. Ja. Und so denken die Menschen, Westafrika, überall ist Ebola. Mhm. Das hat dazu geführt, dass 40% der Buchungen im touristischen Bereich zurückgenommen worden sind. Also ein wirklicher Einbruch, nur weil Menschen immer glauben, überall ist Ebola. Ja. Mhm. Also wir haben da keine Bedenken. Es gibt ein paar Impfungen, die man einfach braucht, wenn man ins Land will. Aber ansonsten gibt es keine gesundheitlichen Probleme.
Ja, und wir machen weiter mit Ghana, Afrika, mit dem Verein Aktiv für Afrika. Wir haben ein bisschen gehört, Marianne, dass ihr gesagt habt, ihr arbeitet im Dorf Nudo. Jetzt muss ich einfach so die Standards abfragen. Also wenn man sich das vorstellt als weiße Menschen in Afrika, also habt ihr einen Jeep, habt ihr Gärtner, Koch, Hausmädchen, wie sieht das aus?
Wir haben alles.
Das möchte ich. Wie zahlt er das?
In der Form, dass wir alles selber machen.
Ja.
Das heißt, üblicherweise haben natürlich Europäer all diese Hilfspersonen. Wir wohnen im Dorf in einem sogenannten Gästehaus. Es ist ein gemauertes Haus. Und wir schlafen schon in Betten. Wir liegen nicht auf der Matratze oder auf der Matte auf dem Boden. Mhm. Wir haben inzwischen auch fließend Wasser. War zu Beginn nicht der Fall. Da haben wir das Wasser aus der Tonne genommen und haben es uns halt mit kleinem Eimerchen über den Körper geschüttet, uns gewaschen und geduscht. Und inzwischen haben wir fließend Wasser. In den ersten Jahren wurden wir von Frauen aus dem Dorf bekocht. Das heißt, Wir waren integriert ins Dorf, aber natürlich auch extrem abhängig von Essenzeiten und natürlich auch von der Zubereitung der Mahlzeiten, die für uns zum Teil auch ungewohnt waren. Inzwischen verfügen wir über einen Gasherd. Ja, und vielleicht so ganz interessant, wie ist dieser Gasherd ins Dorf gekommen? Natürlich transportiert im öffentlichen Linienbus. Oh. Das heißt, man kauft einfach noch eine zweite Karte für einen Sitzplatz und es ist völlig egal, ob da jemand sitzt oder ob da ein großes Paket, sprich letztendlich der Gasofen steht. So sind wir zum Gasofen gekommen und inzwischen koche ich selber in den letzten Jahren. Heißt auch, dass ich auf den Markt gehe und vor Ort einkaufe, was natürlich immer auch eine Herausforderung ist. Also,
ich kann mir schon vorstellen, die Preise und so.
Ja, zu Anfang begleitet mich immer jemand aus dem Dorf. Ich sage, was ich gerne möchte, dann geht er und schaut, was er als Dorfbewohner zahlen müsste. Ich mache mir dann eine Liste, dann kenne ich die Preise und dann gehe ich und kaufe ein und sage, nee, das ist mir zu teuer, da stimmt der Preis nicht. So kann ich so ein bisschen Einfluss darauf nehmen, dass man als Weiße nicht wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, über den Tisch gezogen wird.
Aber ein bisschen Bonus.
Ein bisschen Bonus gibt es immer, ein bisschen zahlt man immer drauf, aber bei den Preisen ist das verschwindend wenig.
Dann wäre ja schon fast unnötig die Frage, warum habt ihr Afrika euch ausgesucht, wenn man das hört?
Ja, manchmal fragen wir uns natürlich auch vor Ort, warum machen wir das? Afrika, der Kontinent, war schon für mich in Kindertagen faszinierend. Und wenn ich ehrlich bin, so im Alter von 6, 7 Jahren, konnte ich mir kaum vorstellen, wie das gehen kann, dass Menschen eine schwarze Hautfarbe haben. Ich habe immer gedacht, die müsste man doch abwaschen können. Und so auch über die Schule ist das Interesse gewachsen. Und meinem Mann ging es ähnlich. Und in jungen Jahren wollten wir unabhängig voneinander in die Entwicklungshilfe in Afrika gehen. Nun sind wir aus den jungen Jahren sind wir raus, sind wir ein bisschen älter geworden und verwirklichen halt auch nochmal unseren Traum. Und ich bin froh, dass wir erst jetzt gegangen sind, weil wir natürlich auf eine gehörige Portion Lebenserfahrung zurückgreifen können. Und
Gelassenheit, denke ich auch. Es braucht nicht alles heute fertig zu sein oder gestern.
Manchmal wünschen wir uns, dass Dinge schneller laufen, aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist gut, wenn man über eine gehörige Portion Gelassenheit, Geduld verfügt und dieses unbedingte Vertrauen hat, dass die Dinge schon werden. Eine ältere Dame sagte mal zu mir, ich weiß gar nicht, warum du dich aufregst. Und ich sagte, es könnte jetzt auch mal langsam passieren. Da sagte sie, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Also warten, warten, geduldig sein.
Mhm. Da muss natürlich ein bisschen nachgehakt werden, bei welchen Sachen warten. Also was sind die konkreten Arbeiten? Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren.
Mhm. In den ersten Jahren, also 2008, haben wir gestartet mit dem Wasserprojekt. Also mit den Menschen vor Ort, Gräben ausgehoben, ungefähr 4000 Meter Wasserleitungen verlegt, 12 Zapfsäulen installiert und dann ein riesen Wasserreservoir gebaut. Das heißt, ein Reservoir, welches 100.000 Liter fasst. Und wenn man sich vorstellt, dass die Arbeiter auf dem Gerüst stehen mit Flipflops und Headpans auf dem Kopf und balancieren, dann ist uns zeitweilig Himmelangst geworden nach dem Motto, was kann alles passieren? Aber Gott sei Dank, es ist nichts passiert. Wir hatten keinen Unfall. Das Tolle an der Sache ist immer wieder, dass Arbeiten gemeinsam erledigt werden. Und als wir im ersten Jahr starteten, war es für mich so ganz wichtig, auch mitzuarbeiten. Das heißt, auch die Schippe in die Hand zu nehmen und den Graben auszuheben, was für dortige Verhältnisse völlig
exotisch,
exotisch war. Ja, das ja. Weiße überhaupt mitarbeiten. Und als ich angefangen habe, kam sofort der Erste und sagte, ich mache das schon für dich. Und das ging dann so immer weiter, ich mache das schon für dich. Und am Ende hatte ich so eine kleine Kinderschippe, so ungefähr. Und war natürlich irgendwie irritiert. Aber ich wollte mitarbeiten und dann habe ich den Vorarbeiter einfach angesprochen und gesagt, ich wüsste, dass ich vom Grundsatz her nichts auf der Baustelle zu suchen hätte. Frauen sind da nicht erwünscht. Aber er würde mir halt einen großen Gefallen tun und ein Geschenk machen, wenn ich mitarbeiten dürfte. Von da ab an hatte ich meine eigene Schaufel und konnte machen. Und das, muss ich sagen, hat mir einfach auch gut gefallen, wenn man mit den Menschen spricht, die die Probleme oder die unterschiedlichen Kulturen und Erwartungen anspricht. Es gibt immer eine Lösung.
Sprache war nochmal die Frage, wie verständigt ihr euch? Sprechen alle Menschen Englisch dort oder geht es mit Dolmetschen?
Die Menschen sprechen Englisch, ist die Amtssprache, aber natürlich sprechen nicht alle Englisch. Das heißt, sie haben auch ihre Stammessprachen. Bei den älteren Frauen ist das eher problematisch. Die sprechen kaum Englisch. Bei den jungen Menschen ist es einfach und auch Männer sprechen eher Englisch. Und so kommen wir in Englisch klar. Und manchmal braucht man eben Hände und Füße. Und wir haben immer jemanden im Dorf, der dann vom Englischen auch übersetzt in die Stammessprache. Und das halten wir für ganz wichtig. So werden einfach Missverständnisse in Klammern vermieden oder aber auch aufgelöst. Wir sprechen die Stammessprache bisher nicht, außer Guten Morgen, Guten Tag und wie geht es und ein paar Worte. Aber sie ist für uns einfach extrem schwierig. Und von daher lassen wir es. Aber wir kommen so zurecht.
Ihr lebt ja auch in Fürstenfeldbruck und nicht die ganze Zeit in Nudo in Afrika, stimmt das?
Das stimmt. Ja. Wir waren jetzt im letzten Jahr 2 Monate in Ghana und in diesem Jahr Februar und März. Also eine relativ lange Zeit. Und das Eintauchen wieder hier in unsere Welt ist schon nicht so ganz einfach. Es lebt sich, wenn man das so sagen darf, leichter im Dorf. Weil die Zwänge, die Erwartungen, die Konsummöglichkeiten, die ganze Technik und Handy hier und sofort E-Mails checken und, die gibt's einfach nicht. Im Zweifel sind alle 24 Stunden sowieso alle Geräte, alle elektrischen Geräte nicht zu gebrauchen, weil dann wieder für 12 Stunden Stromausfall herrscht.
Und wenn ihr im Dorf lebt, habt ihr auch für euch eure Ruhe oder habt ihr immer die ganze Bude voll und kommt gar nicht zum eigenen Leben, weil du gesagt hast, ihr seid integriert und seid ihr sozusagen dann eine Großfamilie oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, der Tag beginnt meistens morgens schon so gegen 3, 3:30, dann krähen die Hähne und die sitzen manchmal direkt vorm Schlafzimmerfenster. Ab und zu ist auch noch eine Ziege dabei, die meckert. Also wir sind schon relativ früh wach. Aufstehen ist meistens so gegen 6. Und wenn Besucher kommen, dann stehen die um 7 Uhr vor der Tür. Das heißt, man besucht sich morgens früh, um auch den Tagesablauf zu besprechen. Und das ist schon recht ungewohnt, insbesondere da mein Mann vom Grundsatz her ein Langschläfer ist und kein Morgenmensch. Also es ist eine ziemliche Umstellung für ihn, so früh morgens schon fit zu sein. Und es kann auch passieren, dass dann abends, die Dunkelheit beginnt so um 6, noch Besucher kommen, einfach um zu zeigen, dass sie sich freuen, dass wir da sind, dass wir gemeinsam die Projekte voranbringen. Und manchmal ist es so, dass es Menschen sind, die kein Englisch sprechen, aber einfach kommen und einen Moment verweilen, etwas trinken und dann auch wieder gehen. Manchmal bringen sie auch Geschenke mit. Das heißt, es kommt jemand mit einer Headpan auf dem Kopf, setzt die in unserem Aufenthaltsraum auf den Boden. Wir reden ein bisschen und plötzlich springt aus dieser Headpan ein Hahn, lebend, und ja, rennt durchs Zimmer. Am Anfang waren wir erschrocken nach dem Motto, was soll das denn? Inzwischen kennen wir so die Regeln und wissen, dass das ein Geschenk ist. Und das ist das größte Geschenk, was man auch bekommen kann. Aber der Hahn muss geschlachtet werden. Und das ist eine Herausforderung.
Ja, und wir machen weiter mit Marianne vom Verein Aktiv für Afrika. Wir haben bisher mitbekommen, dass der Verein sich in Ghana in dem Dorf Nodo engagiert. Wir haben mitbekommen, dass Entscheidungen getroffen werden mit dem Ältestenrat, Gemeinderat, auch wenn es dann ein bisschen dauert, aber dann läuft es. Und haben ein Projekt jetzt schon mal gehört, das Wasserprojekt, haben auch, denke ich, anders als in offiziellen Entwicklungsprojekten, dass man selbst Hand anlegt und im Dorf ganz normal auch lebt ohne Gärtner und Chauffeur. Und welche anderen Arbeiten sind in dieser Form von euch angestoßen worden und werden unterstützt?
Wir haben jetzt in dem letzten Jahr noch einmal einen neuen Brunnen gebaut, ergänzend zur Trinkwasserversorgung. Und auch da wird der Brunnen und das System wird von den Menschen vor Ort gepflegt. Und sie treiben auch Wassergeld ein, sodass immer genügend Geld auch da ist, um dann auch die,
Dass es weitergeht?
Dass es weitergeht. Ja. Sie erweitern das Projekt, das heißt, sie bauen neue Zapfsäulen. Und Geld ist auch da für Reparaturen, sodass dieses Projekt, welches wir in 2008 gestartet haben, jetzt in 2015 immer noch funktioniert. Und das ist schon etwas wirklich Besonderes. Denn häufig funktionieren maximal die Projekte 3 Jahre und dann stehen sie wie weiße Elefanten überall herum. Also das funktioniert hervorragend, aber auch, weil sie ein Wasserkomitee gegründet haben. Und so haben sie es auch wieder gemacht bei dieser Solaranlage, die wir jetzt installiert haben im letzten Jahr und fertiggestellt in diesem Jahr. Es gibt ein Solarkomitee. Das heißt, die Menschen vor Ort sind von Anfang an mit einbezogen. Das heißt, sie haben auch gelernt, sie werden trainiert vom Lieferanten. Sie haben auch mit meinem Mann zusammen bestimmte Handlungen immer wieder geübt, sodass sie einfach in der Lage sind, es selber zu machen. Und das ist für uns Dreh- und Angelpunkt, dass wir uns als Verein und auch als Privatpersonen in diesem Bereich überflüssig machen, dass sie selber ihre Dinge gehandelt bekommen.
Müssen wir nochmal nachhaken. Also man geht inzwischen inflationär mit dem Begriff Nachhaltigkeit um, das ist mit alles, aber es könnte ein Beispiel dafür sein, für ein gutes Beispiel von Nachhaltigkeit. Also ich habe gehört, es ist wichtig, dass das nicht als Besserwissis ankommen und sagen, das braucht ihr, sondern mit ihnen zusammen Ideen einbringen, ja, oder kommt alles von ihnen, von den Menschen?
Also wir bringen Ideen ein, auch der Häuptling informiert sich auch in anderen Gemeinden, in anderen Dörfern, wie machen die was, wenn es das denn schon gibt. Dann fahren wir gemeinsam einfach hin, schauen uns Projekte an. So haben wir es beim Wasserprojekt gemacht, so haben wir es auch beim Solarprojekt gemacht, mit Überraschung allerdings, schauen uns das an und entwickeln dann gemeinsam ein Konzept für dieses Dorf, so dass sie selber integriert sind und dann auch informiert sind, wie alles läuft und die Arbeiten auch übernehmen und durchführen. Mhm. Wir haben uns mit dem Häuptling vor 2-3 Jahren ein Solarprojekt angesehen in einem entfernten Dorf. Die Reise dahin war schon spannend, erst mit öffentlichen und den Rest ging es dann mit dem Motorradtaxi über Stock und Stein. Und als wir im Dorf waren und gefragt haben, wer kann uns denn was über die Solaranlage erzählen und wo ist die überhaupt, war kaum jemand informiert. Die Solaranlage bestand aus 3 kleinen Paneelen oben auf einer Bogenlampe und die Information war, es funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Warum nicht? Wir wissen ja gar nicht, wie das Ganze überhaupt funktioniert und es kümmert sich halt keiner. Und da haben wir mitbekommen, wie der Häuptling dann so ganz stolz meinte, wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, nicht einbezogen ist, dann ist es ja nachvollziehbar. Bei uns im Dorf ist das anders. Und es war einfach nur köstlich, wie er so seine Erfahrungen dann rüberbrachte und dachte, es ist notwendig, dass es Verantwortliche im Dorf gibt.
Und ich denke, was wir auch immer sagen, ohne Selbstorganisation, ohne Organisationsformen geht nichts, das zerfleddert sich, das läuft aus. Ist das dann der Gemeinderat? Gibt es dann, also gesagt, Wasserkomitee? Um das nochmal zu verstehen, denke ich, das ist so ein Geheimnis von guter Zusammenarbeit. Wie funktioniert das mit diesen Komitees?
Ja, der Gemeinderat bestimmt, sucht Personen aus, die einfach geeignet sind, auch diesen Part zu übernehmen. Das heißt, in diesem Fall jetzt bei dem Solarprojekt, es sind Elektriker, die im Dorf sind und die dann mit ins Solarkomitee kommen, sodass es einfach Personen sind, die handeln, die arbeiten, die Interesse auch daran haben, dass es langfristig formuliert und eben auch in Kontakt stehen mit uns hier in Deutschland. Das heißt, wenn Probleme auftauchen, die sie selber nicht lösen können, dann gibt es Hilfestellung von uns. Aber in all den Jahren ist das relativ selten vorgekommen, denn sie bemühen sich einfach, die Probleme vor Ort zu lösen und das funktioniert. Also, ich denke, es ist ganz wichtig, dass es eindeutige, klare Absprachen gibt und Verantwortlichkeiten. Und das heißt also für uns auch immer, die Verantwortung abzugeben. Sie liegt bei den Menschen im Dorf. Und die machen das schon. Sie machen es manchmal anders, als wie wir es vielleicht machen würden. Mhm. Aber sie machen und kriegen ihre Dinge auf die Reihe. Und das finde ich einfach nur klasse.
Eine andere Frage ist nochmal, also ihr macht diese Kooperation ja auch, damit die Menschen im Dorf ein Auskommen haben und nicht irgendwo fliehen müssen, flüchten müssen, wegziehen müssen.
Ja, wir schaffen einfach Perspektiven im Dorf, so dass es interessant ist, auch zu bleiben und nicht in die Großstädte abzuwandern, um da vielleicht in den Slums zu leben. Und es ist ganz schwierig für Menschen, die weggegangen sind, nicht erfolgreich waren, wieder zurückzukommen. Und das ist ein Problem. Und wir sagen immer, die Menschen sollen möglichst eine Perspektive bekommen, um im Dorf zu bleiben. Und aus dem Grund fördern wir neben auch junge Leute in der Ausbildung.
Das wäre meine andere Frage. Mhm. Also, weil ja, denke ich, auch ein Großteil der Menschen junge Menschen sind. Und oftmals ist auf dem Land so, dass die keine Chance haben und dann einfach wegziehen müssen. Aber wenn sie bleiben können, wollen sie da bleiben? Oder ist ihnen das alles nervig? Oder ist das so und so?
Also wir erleben immer wieder junge Menschen, die wirklich gerne im Dorf bleiben möchten. Mhm. Nicht alle zieht es in die Großstadt. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, also das Leben im Dorf bietet mir nichts, ich gehe in die Großstadt. Mhm. Aber es gibt ganz, ganz viel, die bleiben wollen und die nach Möglichkeiten suchen, einen Job zu bekommen, aktiv zu werden. Wir haben jetzt gerade eine Anfrage von einer Gruppe von jungen Männern, die gerne im Dorf eine Schreinerei aufbauen möchten und fragen uns, ob wir da finanzielle Unterstützung leisten können. Wir denken darüber nach und werden dann zu gegebener Zeit entscheiden, ob das Sinn macht, ob es erfolgversprechend ist, ob sie auch geeignet sind, diese Werkstatt dann zu leiten und dann auch längerfristig wirklich zu arbeiten.
Ich denke aber, dass die Herausforderung ist ja, ihr habt sicher auch keinen Millionen-Lotto-Gewinn, wo man alles mit verdienen kann.
Hätten irgendwie. Wir gerne. Wir warten immer noch darauf, dass wir so eine Großspende bekommen von einer Million. Dann könnten wir natürlich viel mehr machen.
Aber wie geht damit um, dass Wünsche da sind, dass die Mittel nur begrenzt sind? Fragt ihr nach, bekommt ihr Mittel? Also wie sieht's aus mit dem schnöden Mammon, mit dem Geld bei euch?
Wir könnten natürlich immer mehr gebrauchen. Auf der anderen Seite sind wir froh, dass wir das haben, was wir bekommen. Und wir können auch nur die Projekte im Land umsetzen, die wir finanziell tragen können. Und da sprechen wir auch mit den Dorfältesten eine sehr, sehr klare Sprache und
das
sagen,
das ist meine andere Frage.
Das
über
ist ein
Geld
Wunsch,
spricht man nicht,
was ihr gerne möchtet. Mhm. Das ist legitim, mhm. Macht auch Sinn. Aber wir können es zurzeit nicht finanzieren.
Und dann sagen die nicht, ihr seid böse, ihr mögt uns nicht oder?
Nein, wir sagen dann ganz einfach, wir sammeln weiter und vielleicht ist es in 2 Jahren möglich, vielleicht aber auch nie.
Ja.
Und unsere Erfahrung ist, diese klare Sprache hilft einfach auch Missverständnisse zu vermeiden. Sie haben Ideen, manchmal funktioniert was und manchmal müssen wir einfach sagen, geht nicht, haben wir nicht.
Und wenn man so redet, ist man dann nicht die knallhart trockenen Europäer? Oder weil, ich frage auf dem Hintergrund, weil gesagt wird, in interkulturellen Trainings, man dürfe nicht so reden wie in Deutschland, man muss das diplomatisch sagen, aber was ich jetzt höre, ist eine klare Sprache, versteht man auch, wenn die herzlich rüberkommt und wenn es in einem solidarischen Umfeld dann passiert. Kann man das so sehen?
Kann man so sehen. Sie kennen uns inzwischen. Sie wissen, dass wir aktiv sind, dass wir mitarbeiten, dass wir viel gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Und wir nehmen uns vielleicht auch das Recht raus, eindeutig zu formulieren. Insbesondere, wenn wir mit dem Häuptling zusammensitzen. Wenn Gespräche sind mit dem Ältestenrat, da ist auch häufig Diplomatie angesagt. Aber ich habe nach dem ersten Jahr, zum Ende der ersten Runde, eindeutig formuliert und gesagt, wir kommen wieder und werden das Projekt ausbauen. Es ging damals ums Wasserprojekt, aber unter einer Bedingung. Es gibt nur Geld, wenn das System gepflegt wurde. Mhm. Wenn nicht, richtet euch darauf ein, wir drehen uns um und gehen wieder. Es war sicherlich recht hart, aber es war eindeutig. Mhm. Und als wir dann im zweiten Jahr kamen, haben wir überlegt, was machen wir, wenn sie es wirklich nicht gepflegt haben und waren uns einig, mein Mann und ich, es gibt kein Geld. Fertig. Das unterstützen wir nicht. Also wir sind der Meinung, diese Sprache ist durchaus möglich. Immer zu schauen, in welchem Rahmen und mit wem. Ein klares Nein, ein mögen Sie nicht so gerne. Man kann es dann halt ein bisschen umschreiben, aber am Ende steht zurzeit nicht.
Aber ich denke, die Menschen sehen das durch die Handlungen, durch das Tun. Und das kann ich mir vorstellen, ist ein dickes Plus, dass das also dann diese gegenseitige
Vertrauen
dann
ist
da.
Auch
ist so?
Gewachsen über die Jahre. Sie wissen, dass Sie sich auf uns verlassen können. Wir kommen wieder, bringen das Geld mit, kaufen ein, bezahlen, so stellen wir auch sicher, dass Gelder nicht in falsche Kanäle kommen. Wir bezahlen. Und damit haben wir auch immer einen Überblick, was geht wofür raus. Und das wissen Sie. Und von daher ist es überhaupt, es ist kein Problem. Nö, absolut nicht.
Wir sind schon fast wieder am Ende. Wie ist es möglich, euch zu unterstützen? Fazit und was alles noch dazu gehört?
Okay, unterstützen kann man uns durch aktive Mitarbeit und natürlich über Spenden. Wir freuen uns über jeden Euro und garantieren, dass auch jeder Euro wirklich vor Ort bei den Menschen ankommt. Das bedeutet auch, dass wir ganz geringe Verwaltungskosten haben. Die werden abgedeckt durch Mitgliederbeiträge. Und unseren Aufenthalt in Ghana, den bezahlen wir natürlich selbst, sodass da kein Geld in diese Richtung gegeben wird.
Gibt es dann Spenderinformationen oder sowas?
Es
Rundbrief
gibt,
oder sowas?
Oder es gibt Rundbrief, ihr? Es gibt immer wieder Berichte aus Ghana. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich im Internet zu informieren unter www.aktivfuerafrika.de. Und am Samstag sind wir auch auf der Entwicklungspolitischen Tagung. Da können Sie uns dann kennenlernen. Fazit ist so, nach 7 Jahren, Mut wird belohnt. Es lohnt sich, sich zu engagieren für beide Seiten. Einmal für die Bevölkerung in Ghana, aber auch für uns. Und wir hoffen einfach, dass wir noch lange Zeit aktiv sein können und brauchen Ihre Unterstützung.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Und wir machen noch Abschlussmusik. Machen wir nichts mehr. Gut, herzlichen Dank beim Günter Bau für die Technik und dann in einem Monat wieder.